Guten Abend, einen gesegneten Abend wünsche ich Ihnen und viele Grüße von Johannes, Pastor Johannes Matutis. Er ist jetzt gerade bei seiner Urenkelin und die wird er morgen taufen oder weihen. So. Unser Thema ist heute der Sinn des Lebens. Morgen, Samstag, den 10. März um 19 Uhr ist das Thema, ist das Leben planbar? Sonntag, den 11. März, 10 Uhr, Gottes Plan für Versager. Meine lieben Geschwister, ich fange heute wieder mit einem Lied an. Wer mich kennt, wer schon weiß, der weiß, dass ich immer mit einem Lied irgendwo anfange. Aber ihr braucht keine Angst haben, ich singe es nicht, ich spreche es nur. Es ist aus dem Liederbuch Jesus, meine Freude, Text und Melodie von Manfred Siebert. Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und sie zu verbinden. Gib mir die Worte dafür. Gib mir die guten Gedanken, nimm mir das Netz vom Verstand und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Staunend und sehend, prüfend, verstehend, nehme ich die Welt an von dir. Sie zu durchdringen, dir wiederzubringen, gib mir Gedanken dafür. Gib mir den längeren Atem, mein Atem reicht nicht sehr weit. Ich will noch einmal verstohlen Atem holen in deiner Ewigkeit. Wenn ich die Meile mit einem teile, die er allein nicht schafft, lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten. Gib mir den Atem, gib mir die Kraft. Amen. Preis den Herrn. Wir wollen Mut fassen, liebe Geschwister, denn wir dürfen Wettkämpfer in der Arena dieser Welt sein. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts sollen wir wie Himmelslichter in der Welt leuchten und das Wort des Lebens festhalten. Macht einfach mit. In Lukas 1,37 steht, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Liebe Geschwister, es ist egal, in welche Situation du gerade steckst. Man kann sie immer von zwei Seiten beachten. Man sagt ja auch, jede Medaille hat zwei Seiten. Wir haben die menschliche und wir haben die geistliche Seite. Gehen wir von dem menschlichen Verstand aus oder gehen wir von der göttlichen Sicht aus? Weißt du, was der Wille Gottes in deiner Situation ist? Und wenn du sagst, ich weiß es, dann musst du aber auch wissen, wie Gottes Wille in die Tat umgesetzt werden soll. Man muss Gottes Methoden und seine Zeit kennen. Alles, was wir sichtbar sehen, scheint uns für uns Realität zu sein. Aber wie sieht es aus Gottes Perspektive aus? Menschliche Wahrnehmung und Gottes Sicht ist oft sehr verschieden. Schauen wir uns doch mal Daniel 3 an. Wir haben da die drei jungen Hebräer, Schadrach, Meschach, und Abednego reagiert, als der König sagt, ich werde euch in diesen feurigen Ofen werfen, wenn ihr euch nicht vor meinem Bild verneigt. Ihr kennt ja die Geschichte. Aber wie hättet ihr euch in dieser Situation verhalten, wenn wir in dieser Situation wären? Versetzt euch mal in diese Rolle. Wenn ihr einer von den dreien wärt, würdet ihr sagen, ich werde mich lieber verbeugen als verbrennen lassen? Wir hätten doch bestimmt eine gute Ausrede parat und würden sagen, ich würde mich lieber verbeugen, sonst kann ich doch gar nichts Gutes mehr für Gott auf dieser Erde tun, wenn ich mich lebendig verbrennen lasse. Wir im menschlichen Verstand schauen doch immer auf die äußeren Tatsachen. Das, was wir äußerlich erkennen und was zum Vorteil aller Beteiligten zum Wohlergehen erscheint, das ist menschlich. Aber wie sieht es geistlich aus? da sieht es doch ganz anders aus. Hier geht es um den Willen Gottes. Gott hat gesagt, wir sollen uns vor keinem Götzenbild verneigen. Vertraust du Gott? Sagst du so einfach, ist egal, ob ich lebe oder ob ich sterbe, wie Hiob das sagte? Das ist hart, diese Entscheidung. Die Konsequenzen sind Gottes Sache. Denk immer daran, dein ganzes Leben ist unter Gottes Kontrolle. So glaube, vertraue, gehorche und tu, was Gott dir sagt. Aber du ganz alleine entscheidest selbst, ob du auf Gottes Wort hörst oder nicht. Es ist deine Entscheidung. Keiner kann sie für dich tun oder abnehmen. Der Feind wird harte Geschütze gegen dich und deiner ganzen Familie auffahren. Er sucht ständig nach Wegen, dich daran zu hindern, Fortschritte zu machen. Er will dich mit Angst leben, damit du handlungsunfähig wirst. Er versucht dich in Fallgruben von Irrtum, Lügen, Verzweiflung und Sünden zu schmeißen. Aber liebe Geschwister, ich sage euch mit absoluter Sicherheit, dass Gott einen Weg für euch geschaffen hat, wie ihr den Feind jedes Mal und an jeder Front deines Lebens schlagen kannst. Ich hatte es erfahren, aber auch euch will er die Augen öffnen, wie du jedes Problem überwinden kannst. Meine Lieben, vertraut nicht auf eure eigene Stärke. Vertraut nicht darauf, dass ihr fit wie ein Turnschuh seid. Bedenkt immer, es ist alles ein Geschenk und ein Segen Gottes. Gott ist bei allem unsere Quelle. In Jeremia 9 heißt es, und da werden wir gewarnt, rühmt euch nicht eurer Klugheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen. Was ist nun der Sinn meines Lebens? In Psalm 1 heißt es nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle, glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen, weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Bäume sind sehr eng mit der menschlichen Geschichte und mit unserem Leben verknüpft. Sie sind sehr wichtig für das Leben auf dieser Erde. Ein Baum kann sehr alt werden. Er besitzt einen Stamm und Äste, an denen sich Zweige, Blätter, Blüten und Früchte entwickeln können. Am Anfang aber braucht er Pflege und Zeit, bis er ranwächst. Frucht bringt und tief verwurzelt ist und nicht von jedem Windstoß umgeschmissen wird. Es dauert Jahre, bis er groß und stark ist und eine schöne Baumkrone hat. Diese Jahre des Wachstums sind Jahre, in denen der Baum zum eigenen Gedeihen beschnitten werden muss. Schlechte Triebe müssen abgeschnitten werden. Der Psalmist beschreibt hier eine Voraussetzung für Wachstum, Frucht und Stärke. Die Verbindung zu Gott als dem Wasser des Lebens. Ein Baum braucht tiefe Wurzeln, mit denen er sich Nahrung und Wasser holt. Und wir können den Herrn darum bitten und sagen, ja Herr, gib uns auch die Kraft, dass wir nicht wanken, wenn Stürme kommen. Lass auch uns in dir fest verwurzelt sein. Amen. Wie sieht es aber bei uns aus, wenn wir geboren werden? Ich habe 2 Kinder. Ich kann mich noch genau erinnern, wie die Leute geredet haben. Ganz die Mutter, schaut euch mal die Augen an. Ja, aber guckt mal richtig hin. Guckt mal das Kind. Das Kind ist doch vom Vater. Ach, wie süß. Schaut euch doch mal die Fingerchen an. Oma hat auch solche schlanken Fingerchen. Hätte bloß noch gefehlt, weil die Babys ja noch nicht so dicke Haare hatten, dass sie gesagt hätten, die Haare kommen vom Opa. Wenn wir uns das heute aber richtig überlegen und uns Geistliches betrachten, haben wir doch alle eine Ähnlichkeit mit unserem Urgroßvater. Urgroßvater Adam. Stimmt's? Adam hatte gegen Gott rebelliert. Dann schob er die Schuld auf Eva, seiner Frau. Sie schob es auf die Schlange, die ebenfalls gegen Gott rebellierte. Und so kam doch ein Geist der Rebellion in die ersten Vertreter der menschlichen Rasse, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Es ist dir schon bewusst geworden, dass auch schon die Babys sehr selbstsüchtig waren. Alles drehte sich nur um das Baby. Wenn es schon reden könnte, würde es sagen, Mama, füttere mich, Mama, wasch mich, Mama, leg mich trocken, Mama, schaukel mich, Mama, halte mich. Aber wenn das Baby es nicht bekam, was es wollte, dann wurde das Schreien immer lauter, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch das Baby kennt schon das Ich, meiner, mir und mich. Gott versucht dich aber vom Baby an von deiner Selbstsucht zu befreien. Meine Großcousine bekommt ein Baby und als ich so die ersten Aufnahmen so sah, dachte ich, dieses Baby weiß noch nicht, wie sein Lebensweg aussehen wird. Aber dieses Baby bringt alle Voraussetzungen mit, um das ihm vom Schöpfer gesteckte Ziel zu erreichen. Wir haben also schon von Geburt an 2 Seiten in uns. Oft benehmen wir uns auch heute noch wie Babys, wir Erwachsenen. Aber haben wir schon einmal nachgedacht, was wirklich der Sinn unseres Lebens ist? Wie gehen wir mit der Zeit, die uns Gott geschenkt hat, um? Was ist mein Plan für heute? Was tue ich? Was hat heute Priorität? Oder verschiebe ich es auf morgen? Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen, meine Lieben. Heutzutage haben wir doch viele Möglichkeiten, uns sich einfach zu beschäftigen. Auch in christlichen Kreisen. Oft höre ich von Schwestern oder Brüdern, da musst du unbedingt mal mitkommen. Da gibt es tolle Versammlungen. Ja, das sind oft Predigten, die uns gefallen, liebe Geschwister, die unsere Meinung bestätigen, die, ich nenne sie einfach mal Schlagsahne-Predigten und garniert mit einem Schokostreusel drauf und dies mögen wir denn so gerne und wir lecken uns die ganze Zeit über die Lippen. Unsere Gefühle werden wach, wir können hüpfen, wir können springen, uns wird ganz warm oder kalt. Die Gefühle tun alles. Aber wir schwelgen nur so dahin. Das gefällt uns. Aber, liebe Geschwister, Gott möchte wirklich eine tiefe, intime, enge Begegnung mit dir und mir haben. Wir bewundern oft Menschen und applaudieren und bleiben denn aber nur Zuschauer. Was ist, wenn es vorbei ist? Wenn wieder der Alltag anfängt? Als wäre das Anrecht auf Gottes Gnade nur einer von vielen Menschen gegeben. Viele Christen picken sich nur die Rosinen heraus, aber selten kommt es von solchen Gläubigen zu einer göttlichen Frucht. Die Bibel ist keine geistliche Lotterie. Seltsam, es ist auch, wenn wir am Jahresende Losung ziehen, nur positive Verheißung in der Schachtel. Und trotzdem, wenn uns das nicht passt, stecken wir sie wieder zurück und ziehen eine neue. Seltsam ist auch, dass es von Hunderten von negativen Verheißungen Nicht eine einzige in der Losungsschachtel ist. Auch die Philipper taten so, als ob Gott an Paulus mehr Interesse hätte als ihn. Aber Paulus sagte zu ihnen, alles, was Gott mir gegeben hat, hat er auch euch gegeben. Alles unausschöpfliche Reichtümer, die Gott mir in seinem Sohn geschenkt hat, gehören auch euch in ihm. Meine Lieben, Gott möchte auch in dir Gestalt annehmen. Die alleinige Quelle geistlichen Wirkens ist Gott selbst. Lassen wir uns nicht ablenken. Auch in der Welt gibt es viele Ablenkungen. Aber Jesus ist unser Vorbild. Wenn wir über das Wort Gottes Tag und Nacht meditieren oder nachdenken, werden wir Wohlergehen und Erfolg auf unseren Weg haben. Es gibt doch so viele Angebote in unserer Welt. Oh, die möchte ich auch mal ausprobieren. Das wäre doch spannend, nervenkitzelnd, Action, Erfolg und Anerkennung. Die Welt hat doch viel zu bieten in der Sache. Aber ist das wirklich alles? Salomo machte in seinen Sprüchen oft auf eine Gefahr aufmerksam. Vieles ist nichtig. Er leistet keinen Beitrag für den Sinn unseres Lebens. Es ist schnell verrauscht und hat letztendlich nichts gebracht. Es macht wirklich keinen Sinn. Was macht denn aber eigentlich Sinn? Vielleicht denkst du, Kinder zu haben oder Geld zu verdienen oder abzunehmen oder zuzunehmen oder ein neues Auto oder eine Kreuzfahrt. Stellt euch einmal vor, ich würde jetzt als Reporter mit einem Mikrofon zu euch kommen und fragen, wofür lebst du? Was würdest du antworten? Ich lebe für meine Arbeit. Ich frage dann, warum? Na, um Geld zu verdienen, das ist doch klar wie Kloßbrühe, oder? Aber wozu brauchst du das? Was soll denn das für eine dämliche Frage? Um meine Rechnung zu bezahlen und was zu essen zu kaufen. Aber wofür brauchst du das? Mensch, dann habe ich was zu essen und einen sicheren Platz zum Schlafen. Aber wofür brauchst du das? Oh Mann, dann habe ich Kraft. Was sollen alle diese blöden, doofen Fragen? Ja, ich höre ja gleich auf. Nur noch eine letzte Frage. Warum möchtest du die Kraft haben? Wie soll ich denn sonst meine Arbeit schaffen? Und jetzt aber Schluss, du nervst mich vollkommen. Na gut, dann stelle ich jetzt allen die Frage, die mich gerade hören. Glaubt ihr wirklich, dass eure Arbeit der wahre Grund eures Lebens ist? Fleißig für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten, das müssen wir, ist sicherlich eine Sache, die auch von großer Bedeutung ist. Wir brauchen es. Wer dort faul ist, wird die Folgen zu spüren bekommen, so wie der Ackerbauer, der das Säen vernachlässigt und dann im nächsten Jahr keine Ernte hat. In den verschiedenen Lebensphasen tauchen aber oft die Grundfragen des Lebens immer wieder auf und müssen jeweils neu bedacht werden. Es sind doch die Fragen, wer bin ich? Wohin gehe ich? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Und was ist der Sinn meines Lebens? Allerdings, meine Lieben, liegt der Sinn unseres Lebens noch viel tiefer. Die Suche nach dem Sinn und Ziel des Lebens beschäftigt die Menschen schon seit Tausenden von Jahren. Das liegt daran, dass wir normalerweise am falschen Ende anfangen, nämlich bei uns selbst. Wir stellen Fragen, die sich um uns drehen. Was will ich werden? Was soll ich aus meinem Leben machen? Wie sehen meine Ziele, meine Träume, meine Vorstellungen von der Zukunft aus? Aber solange wir nur um uns selbst kreisen, werden wir das Ziel unseres Lebens nie wirklich finden. Im Gegenteil, in der Bibel steht, alle Lebewesen hält er in der Hand. Den Menschen gibt er seinen Atem, nachzulesen in Hiob 12,10. Wie aber findet man den Sinn und das Ziel, für das man geschaffen wurde? Du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Spekulation. Diesen Weg wählen die meisten Menschen. Sie vermuten, sie raten, sie stellen Theorien auf und am Ende sagen sie dann, ich denke, der Sinn des Lebens ist, Pünktchen, Pünktchen, und dann meinen sie eigentlich, dies ist die beste Lösung, die ich für mich gefunden habe. Glücklicherweise gibt es eine Alternative zu der Möglichkeit, über den Sinn des Lebens reine Spekulation anzustellen. Die Alternative heißt Offenbarung. Wir können uns anschauen, was Gott in seinem Wort zu dieser Frage zu sagen hat. Der einfachste Weg, den Sinn einer Erfindung herauszufinden, besteht doch darin, den Erfinder selbst zu fragen. Das gilt auch in Bezug auf den Sinn unseres Lebens. Frage einfach Gott. Gott lässt uns in dieser Frage nicht im Regen stehen. Er zeigt uns in der Bibel ganz deutlich die Ziele für unser Leben. Die Bibel ist die Betriebsanleitung, die uns erklärt, warum wir leben, wie unser Leben funktioniert, was wir vermeiden sollen und was wir von der Zukunft erwarten können. In der Bibel steht, wir verkünden tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reif sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt. Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. 1. Korinther 2, Vers 6 bis 7. Liebe Geschwister, Gott ist nicht nur der Ausgangspunkt deines Lebens, er ist auch die Quelle deines Lebens. Um Sinn und Ziel deines Lebens zu entdecken, musst du dich Gottes Wort zuwenden und nicht den Weisheiten dieser Welt. Du musst die Leben auf ewige Wahrheiten aufbauen. Paulus macht dies deutlich, wenn er schreibt, durch Christus haben wir Anteil bekommen an seinem Heil. Und dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt. Das war sein Plan und Wille für uns. Epheser 1, Vers 11. Wir sind als Christen aufgerufen, Diener Gottes zu sein. Da haben wir Auftrag und Verantwortung, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Das macht wirklichen Sinn und hat seine Auswirkung bis in die Ewigkeit. Wir können ja Gott bitten, dass er uns erkennen lässt, wo unnütze Dinge uns von unserem Auftrag ablenken. In Matthäus 5, 6 heißt es, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Unser Problem ist doch oft, liebe Geschwister, unser Leben mit Dingen dieser Welt zu befriedigen. Aber auch wenn wir nicht aufpassen, können uns Dinge, die wir für Gott tun wollen, so in Anspruch nehmen, dass wir Gott selbst vergessen. Lasst uns hungrig werden nach Gott und seiner Gegenwart. Oft leben wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber jeder Tag kann die herrliche Erfüllung der Ziele Gottes sein. Versteht ihr das? Christus in dir, mehr brauchst du nicht. Jesus ist deine Kraft. Jesus ist dein Sieg. Und sag nicht, ich bin zu alt für irgendetwas zu tun. Gott kann jeden gebrauchen, ob jung oder alt. Es gibt ein schönes Lied, das heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich. Du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Hast und Eile, Zeit, Not und Betrieb nehmen mich gefangen. Herr, ich rufe, komm, mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Meine Zeit steht in deine Hände. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen dahin. Und ich frag, wo sind sie geblieben? Meine Zeit steht in deinen Händen. In den Sprüche 11,30 heißt es, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und wer Seelen gewinnt, ist weise. Möchtest du, dass dein Leben heute ein Baum des Lebens und nicht des Todes ist? Es ist Zeit, wach zu werden. Ja, der Schlaf ist notwendig, aber es kann ernste Folgen haben, wenn man am falschen Ort und zur verkehrten Zeit schläft. Wie viele schwere Verkehrsunfälle sind darauf zurückzuführen, dass ein Fahrer nur für Sekunden eingenickt ist? Auch im geistlichen Leben besteht die Gefahr, müde und matt zu werden. Schon Salomo weist darauf hin, ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut. Wenn das Interesse am Wort Gottes und am Gebet nachlässt und die Zusammenkünfte einem nichts mehr geben, dann ist es die Zeit, wach zu werden. Denn ein geistlicher Dauerschlaf beginnt mit diesen Kennzeichen der Gleichgültigkeit. Wir sollten dankbar sein, wenn der Herr uns wachrüttelt. Er hat viele Mittel und Möglichkeiten, aber sie sind nicht immer angenehm, aber auf jeden Fall immer heilsam. Bei Jona war es der Kapitän, der den Propheten wecken musste. Es ist traurig, wenn Menschen uns die Frage stellen, was ist mit dir, du Schläfer? Wisst ihr, schlafende Christen können in den irdischen Dingen sehr fleißig sein und hellwach sein. Das Fleisch benötigt nicht die Kraft und das Licht von oben. Versteht ihr mich? Im geistlichen Leben aber können wir nichts ohne Gott tun. Darum ermahnt uns der Herr immer wieder, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ihr wisst doch, der Geist ist zwar willig, aber das genügt nicht. Wir müssen uns auch immer wieder bewusst machen, alle Beziehungen zwischen Gott und dem Menschen gehen von ihm aus. Als Adam und Eva in Sünde fiel, war es Gott, der rief, wo bist du? Als Kain seinen Bruder erschlug, war es Gott, der zu ihm sprach, wo ist dein Bruder, Abel? Es gibt viele Beispiele in der Bibel. Gott begegnete auch Abraham und führte ihn aus dem Götzendienst in das verheißene Land. Auch Mose erschien ihr im brennenden Dornbusch. Immer geht das Handeln von Gott aus. Er sagt immer wieder, begreift doch endlich, dass ich euer Gott bin. Gott wollte immer Gemeinschaft mit den Menschen. Auch heute noch, liebe Freunde. Paulus schreibt an Timotheus, dass es der Wille Gottes ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott sandte deshalb seinen Sohn als Mittler auf diese Erde. In seinem Sohn hat er sich den Menschen gezeigt und ihnen Rettung angeboten. Ich frage heute allen, die mir heute zuhören, hast du schon dieses Rettungsangebot angenommen? Gott möchte dich annehmen, aber dieses Angebot hat auch eine Bedingung. Es ist mit einem Auftrag verbunden. Passt auf, Jesus sagte seinen Jüngern Folgendes: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Johannes 15, 16. Was heißt das? Die den Herrn Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, sind erwählt, um für ihn da zu sein und sich ihm zur Verfügung zu stellen. In Johannes 9,4 heißt es, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Durch die Jünger soll Jesus wirken und sein Auftrag, was er hatte, weitergeführt werden. Auch durch unser Leben will Gott seine Werke weiter tun. Römer 8, 29, Gott hat alle, die er auserwählt hat, dazu bestimmt, seinen Sohn gleich zu werden. Gott hat alle dazu bestimmt. Es gibt keine Vorherbestimmung Gottes. Gott hat mit allen Menschen die gleichen Pläne und Absichten. Er will uns seinen Sohn gleich machen. Er soll der Erste unter vielen Brüdern sein. Hebräer 12, 23 sagt er zu der Gemeinde der Erstgeborenen, musst du hinzukommen, so sein wie Jesus, das ist Gottes Plan mit uns. Ein jeden von uns will er senden, wie er Jesus gesandt hat. Ein jeden von uns will er gebrauchen, wie er Jesus gebraucht hat. Einen jeden von uns will er bestätigen und segnen, wie er Jesus gesegnet und bestätigt hat. Wir werden ihm gleich sein, das ist Gottes Plan mit den Menschen von Anfang an gewesen. Nachzulesen 1. Mose. Jesus wurde Mensch, damit wir Menschen göttliches Leben haben. Er entäußerte sich, um uns reich zu machen. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit, leibhaftig. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 2. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Wir sind Gottes Kinder. Ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Eigentlich eine große Ehre. Auf der anderen Seite eine gewaltige Herausforderung. Aber genau das ist der Sinn unseres Lebens. Hierzu wurden wir geschaffen. Deswegen hat Gott uns von dem geistlichen Tod auferweckt und uns ein neues und ein ewiges Leben geschenkt. Und aus diesem Grunde wurde uns der Heilige Geist gegeben, der uns mit geistlichen Gaben ausgerüstet hat. Gott selbst hat die Werke vorbereitet, die wir in unserem Leben ausführen sollen. Es sind nicht unsere Werke, es sind seine Werke. Unsere Werke werden vergehen und wirkungslos bleiben. Aber was Gott durch uns tut, wird Bestand haben und wirkungsvoll sein und bleiben. Aber alles hat seine bestimmte Zeit. Und darum nutze die Zeit. Das Licht des Tages kam in Jesus Christus in die Finsternis dieser Welt. Dieses Licht soll durch unser Leben weiterleuchten, solange Gott uns die Möglichkeiten dazu gibt. Und dabei kommt mir die Geschichte von dem Samariter in den Sinn, der den Armen dort geholfen hatte. Es war kein ausgebildeter Krankenpfleger oder Sanitäter. Er hatte keinen Erste-Hilfe-Koffer bei sich. Und er hatte auch kein Sauerstoffgerät bei sich. Nein, er stellte das zur Verfügung, was er hatte. Er half mit dem, was er hatte, und brachte ihn dahin, wo man für ihn besser sorgen konnte. Wisst ihr, man braucht nicht Theologie studiert haben, einen Doktortitel haben oder Pastor zu sein, um über Jesus zu reden. Fange einfach an. Sage, was du weißt, was dir groß geworden ist. Komme regelmäßig in Gottesdienste. Wenn du keine Gemeinde hast, dann komm noch in das Gemeindezentrum vom Pastor Johannes Matutis in der Ollenhauer Straße 15, Mittwoch 16 Uhr, Freitag und Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Ihr seid immer herzlich willkommen. Die erste Aufgabe der Apostel, Evangelisten oder Pastoren ist, die Gemeindeglieder zuzurüsten, den Auftrag Jesus zu erfüllen. Die Gläubigen sollen Seelen gewinnen und die vom Teufel Bedrückten freisetzen. Es ist dein Auftrag und dein Sinn des Lebens. Nur so wirst du deine persönliche Erfüllung im Leben finden. Wisst ihr, ohne Jesus sterben die Menschen. Wann warst du das letzte Mal auf einer Beerdigung? Hier wurdest du doch mit dem Tod konfrontiert. Und ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir manchmal die Endgültigkeit des Todes ins Gesicht sehen müssen. Der Tod ist das Ende des Lebens auf dieser Erde. Was im Leben geschah, ist geschehen. Wir haben keine Chance, es zu wiederholen. Jesus sprach über die Hölle und wie man ihr entrinnen kann. Liebe Geschwister, die Hölle ist Realität. Es gibt aber auch schon eine Hölle hier auf dieser Erde. Wir sind etwa 7 Milliarden Menschen und viele, sehr viele Menschen leben jeden Tag darin, weil sie ein Leben ohne Jesus führen. Sie sind zwar noch lebendig, aber praktisch schon tot, weil sie von Gott getrennt sind. Während du diese Predigt zuhörst, werden viele sterben und die Ewigkeit in der Hölle verbringen und ihr Leben hier auf der Erde war nutzlos. Bei diesen Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Entscheide dich, etwas zu tun, was Menschen für Jesus gewinnt. Es sind manchmal Kleinigkeiten. Vielleicht einmal einen kurzen Gruß schreiben oder jemand anrufen oder jemand besuchen. Wenn du dich als treu erweist, auf den man sich verlassen kann und das in die Tat umsetzt, was der Heilige Geist dir zeigt, dann werden infolge deiner Treue Seelen errettet werden. Hierzu eine kleine Geschichte aus Antonio de Mello, warum der Schäfer jedes Wetter liebt. Eine fünfköpfige Familie war glücklich, einen Tag am Strand zu verbringen zu können. Die Kinder badeten im Meer und bauten Strandbogen, als eine kleine alte Dame auf sie zukam. Ihr graues Haar wehte im Wind und ihre Kleidung war schmutzig und zerlumpt. Sie murmelte vor sich hin und während sie Gegenstände vom Boden aufhob und in eine Tasche tat. Die Eltern riefen die Kinder zu sich und sagten, sie sollten sich nicht von der alten Dame fernhalten. Als sie vorbeiging und sich hin und wieder bückte, um etwas aufzuheben, lächelten sie der Familie zu. Aber ihr Gruß wurde nicht erwidert. Viele Wochen später erfuhren sie, dass die kleine alte Dame es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, Glasscherben am Strand aufzuheben, damit sich die Kinder nicht die Füße aufschnitten. Kleinigkeiten, die große Wirkung haben können, ne? Die nicht gesehen werden. In einem Lied heißt es, Jesus hat uns ausgesendet, wie der Vater ihm gesandt, dass die Liebe Gottes strahle, da, wo man ihn nicht gekannt. Ich bin traurig darüber, dass einige aus meiner Familie Jesus auch noch nicht nachfolgen. Aber ich bete für sie, weil ich weiß, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis kommen. Und ich baue auf die Verheißung, dass ich und mein ganzes Haus gerettet werden. Paulus sagte in Timotheus 2, das erste und wichtigste, wozu ich in die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechenschaft. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott. Und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen in dieser von Gott vorherbestimmten Zeit. Und ganz wichtig ist für mich der Satz geworden, dass Jesus der einzige Vermittler zwischen uns und Gott ist. Das ist der Knackpunkt, da scheiden sich die Geister. Als Prophet, als Lehrer oder guten Menschen nehmen sie Jesus fast in jeder Religion an. Aber als einzigen Vermittler zwischen Gott und uns, da beginnt der Kampf. Ich weiß, von was ich rede, denn ich war in vielen verstrickt gewesen. In Johannes 3, 33 bis 36 heißt es, wer auf ihn hört, bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt. Der von Gott Gesandte spricht ja die Worte Gottes, denn Gott gibt ihnen seinen Geist in ganz grenzenloser Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer sich an den Sohn hält, hat das ewige Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden. Er wird dem Zorngericht Gottes nicht entgehen. Lerne, dich Jesus gleichzustellen. Um das zu können, musst du ihn sehr gut kennen. Ein Schauspieler studiert die Rolle, bevor er sich in die Rolle versetzt. Manchmal wird es ein Teil seines Lebens. Kennst du das Leben Jesu? Forsche in der Bibel, denn die ist die von Jesus zeugt. Die Herrlichkeit Gottes kommt über dein Leben, wenn du Jesus entdeckst. Es steht geschrieben, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibes werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Jesus sagte, dass die Jünger sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollten, wenn sie es nicht tun werden, wenn sie keinen Anteil an ihm haben. Jesus muss uns ins Fleisch und Blut übergehen. Du sollst zum Verwechseln Jesus ähnlich werden. Gott erwartet von uns diese Ähnlichkeit. Er will das Leben seines Sohnes in uns sehen. So musst du mit allem, was du bist, was du hast, was du denkst, mit Jesus übereinstimmen. Im Neuen Testament für Menschen unserer Zeit steht in Matthäus 11, Vers 27, 30, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn genau, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater genau, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn verraten will. Her zu mir alle Mühen und Belasteten. Ich will euch Ruhe geben. Übernehmt meinen Auftrag und lernt von mir. Und ich bin nicht gewalttätig, ich bin von Herzen gütig. So findet ihr Ruhe für euer Leben. Denn mein Auftrag kann man wohl übernehmen und meine Last ist leicht zu tragen. Unsere Botschaft an Sünder ist, werdet einsichtig, kehrt um, bedenkt euer Leben. Jesus nimmt jeden an. Jesus sagt zu jedem, der zu ihm kommt und Reue zeigt, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf. Wenn du dich von den Nichtigkeiten, dem Unsinn der Sünde trennst, dann soll die Herrlichkeit Gottes über dich kommen. Du wirst durch das Wort Gottes gestärkt. Seid stark und hab Vertrauen. In Epheser 6,10 heißt es, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. In Vers 11 heißt es, zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anläufen des Teufels widerstehen könnt. Der Teufel rennt uns an mit Entmutigung, will uns zurückziehen machen, will uns beeinträchtigen. Aber wenn wir wirklich glauben, vertrauen und gehorsam sind und auch zur Tat schreiten, zittert der Teufel vor uns. Wir können auch in Jesus Namen beten, Vater, gib uns Mut, ein Seelengewinner zu werden. Gib mir die Kraft, wo ich schwach bin. Gib mir die Kühnheit, wo ich zaghaft bin. Amen. Der Heilige Geist gibt uns den nötigen Schwung, den Elan, den Ruck, dass wir einfach weitermachen können. Wie sieht deine Ausrüstung aus? Bist du geistlich aufgetankt? Hast du alles, was du brauchst? In Römer 13,11 heißt es, bedenke die gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. In Epheser 4,17 heißt es, das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. In Lukas 4,22 heißt es, legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes. In Epheser 5,14 steht, und was aus Licht kommt, wird selbst Licht. Und oftmals singen wir, wach auf, du Schläfer, stehe auf vom Tod und Christus, deine Sonne geht für dich auf. Und darum achtet, liebe Geschwister, genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Und wacht auf und sagt auch niemals, ich weiß schon alles. Ich bin satt, ich brauche nichts mehr. Schau in den Spiegel, erkenne dein Aussehen, erkenne deine Verschlafenheit. Deine Widersacher möchten dir die Luft abschnüren. Löse dich von ihrem Gängelband. Das ist unter deiner Würde, wie eine Ziege geführt zu werden, wie ein Hund an der Leine laufen zu müssen. Du bist zur Freiheit berufen, zur Mündigkeit. Wir sind oft unser eigener Kerkermeister, meine Lieben. Man glaubt oft was anderes, als man sagt. Man weiß von Gott und Gottes Wort viel. Wie viele Predigten hast du schon gehört? Ich bin 16 Jahre hier im Gemeindezentrum von Pastor Johannes Matutis. Und hier gibt es 4 Predigten pro Woche. Im Jahr also 192 Predigten. Es sind in 16 Jahren über 3000 Predigten. Ist das nicht gewaltig? Wir sind also keine Unwissenden mehr. Und trotzdem handeln wir oft entgegengesetzt, was wir vom Wort Gottes wissen und was wir eigentlich tun sollten. Liebe Geschwister, wir müssen wirklich wachsam sein. Man muss sich jeden Tag von den Fürsten dieser Welt lossagen. Du hast Ja zu Jesus gesagt. Und jetzt musst du den Teufel, der Sünde und der Welt klaren Wein einschenken und ihm klar Nein sagen. Wer auf einem sinkenden Schiff bleibt, der geht mitunter. Egal wie schön, wie groß, wie stark das Schiff augenblicklich ist. Was ihr löst, das ist gelöst. Was ihr bindet, ist gebunden. Macht es euch bewusst. Man muss sich von allem lossagen und so lange bellen, so lange sich schütteln, so lange widerstehen, so lange verweigern, so lange ignorieren, so lange ablehnen, sich gegen ihn auflehnen, revoltieren und rebellieren, bis er aufgibt. So lange trotzen, ihn abblitzen lassen, sich ihm entgegenstellen, bis er dir aus dem Weg geht. Wir müssen den Fürsten der Welt unser Gehorsam verweigern. Wir müssen voll des Heiligen Geistes werden. Dann kann er mit uns nichts mehr anfangen. Dann kriegt er von uns nur Widersprüche. Wacht auf und steht auf, liebe Christen. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Wie war der Adam, der erste Mensch? Er war gesund, stark, weise, gottgefällig, gehorsam. Erst die Sünde zerstörte seinen Charakter. Befreit euch vom Schmutz, von der Vergänglichkeit. Matthäus 10, 14. Der Teufel wirbelt viel Staub auf, bringt Gerüchte auf im Umlauf. Leute nehmen Anstoß, machen Krach um gar nichts. Steht auf, meine Lieben, du wirst durch die Worte Gottes gestärkt. Du kommst wieder auf die Beine. Aber Gefangene können niemals andere befreien. Wie war es, als der verlorene Sohn zum Vater kam? Er sagte zu den Dienern, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm die Schuhe an. Fällt euch dabei was auf? Nicht der Sohn suchte sich die Kleider zusammen, sondern die Diener besorgten es ihm. Der Vater gab nur die Anweisung und der Sohn musste sich nur gefallen lassen. Versteht ihr? Gefallen lassen, einfach hinnehmen, einfach annehmen. Der verlorene Sohn bekam das beste Gewand. Vielleicht kommen wir mit uns selbst zurzeit nicht ganz so zurecht oder können uns mit unseren Gaben und Grenzen, mit unseren Stärken und Schwächen nicht so annehmen. Und dennoch gilt es für uns. Es mag manches gegen uns sprechen, aber Gottes Liebe spricht für uns. Ich habe mal ein kleines Gedicht gelesen, das heißt Die Zeit. Es war eine Zeit, da ich nicht war. Wohl 1000 Millionen Jahr. Jetzt ist die Zeit geheimnisvoll, dass ich als Mensch bestehen soll. Kommt eine Zeit, vielleicht schon bald, da ist mein Sein und Tun verhallt. Wo komme ich her, wo gehe ich hin, wenn ich nur Gast der Erde bin? Als Antwort sei getrost und bekannt. Aus Gottes Hand, in Gottes Hand. Liebe Geschwister, wir sind mir nicht oftmals stolz. Eigentlich will doch keiner auf Gnade oder Barmherzigkeit angewiesen sein. Aber überlegt mal, sind wir nicht alle auf Gnade und Barmherzigkeit angewiesen? Hungern wir nicht alle von jemandem angenommen und geliebt zu werden? Trotz aller unserer Fehlern und Schwächen wertgeschätzt und geachtet zu werden? Dass jemand wirklich gut mit uns meint, uns Verständnis entgegenbringt, uns liebevoll aus unserer Notlage heraushilft, ohne Vorwürfe, ohne Spott und ohne Verachtung? Doch wo finden wir sowas, meine Lieben? Das ist doch große Gnade und Barmherzigkeit. Wo finden wir sie? In der Krippe und am Kreuz. Jesus ist für diese Barmherzigkeit und Gnade für alle Menschen sichtbar geworden. Dort finden wir Heilung für die Schmerzen und die Zerrissenheit dieser gnadenlosen Welt. Danke, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Wenn du dich entscheidest, seinen Auftrag für dein Leben zu folgen, dann wirst du dasselbe wie Jesus sagen. Aber was sagte Jesus? Die Antwort steht in Matthäus 20, 28. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Jesus hatte keine Ich-Einteilung oder Einstellung. Er nahm das Handtuch und wusch die Füße seiner Jünger. Er sagte nicht, kommt mal alle her, ich bin hier heute euer Chef und nun bedient mich mal. So nicht. Auch unser Vater will dich, wenn du den Heiligen Geist erlaubst, vom schlimmsten Ismus zu befreien. Das ist nicht der Kommunismus, sondern ist unser Ich, unser Ich-Ismus, unser Egoismus. Wisst ihr, ich freue mich schon jetzt auf den Tag, an dem die Menschen aufhören, über sich selbst zu reden, über ihre Probleme zu stöhnen und anfangen, vom Herrn zu reden, der sie von allem Bösen befreien kann und erretten will. Das wäre doch ein Jubeltag, an dem jeder Christ zum Schwätzer über die gute Nachricht von Jesus Christus wird. Liebe Geschwister, die Beziehung, die ich zu Jesus habe, ist doch das einzige Wertvolle, was man im Leben haben kann. Kannst du es auch von dir sagen? Ich habe es kostenlos bekommen und darum teile ich es auch heute voller Freude mit euch, liebe Geschwister, mit allen, die mir zuhören. Alles, was er für mich getan hat, wird er auch für dich tun, wenn du es zulässt. Alles, was ich über Gott, Jesus und den Heiligen Geist weiß, gebe ich an euch weiter. Und wenn ich nicht genau weiß, was ich antworten soll auf irgendeine Frage, zum Beispiel wenn jemand irgendetwas auch Negatives fragt oder sagt, antworte ich einfach nur, Jesus kann es alles verändern. An diesem Punkt möchte ich noch einmal an das Versprechen aufmerksam machen für das Leben dessen, der sich für die Dinge Gottes entschieden hat und darüber nachdenkt. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Psalm 1. Und dieser Psalm sagt uns, dass du, wenn du jeden Tag treu über das Wort Gottes nachdenkst, nicht verwelken wirst. Du wirst eine Quelle der Freude in deinem Leben haben. Du wirst keine gewaltigen Anstrengungen machen müssen, um die Pumpe deines geistlichen Lebens anzugießen. Das Leben wird in dir sein. Es ist vergleichbar mit einem Schwimmer. Wer nicht gut schwimmen kann, der muss sich kräftig bewegen und patschen und machen, um sich über Wasser zu halten. Der vollkommene Schwimmer legt sich auf die Flut und sie trägt ihn. Entscheide dich, kein verwelkender Christ zu sein. Entscheide dich, ein Baum zu sein, der am Wasser des Lebens eingepflanzt ist. Sehr viele Christen verbringen mehr Zeit damit, weltliche Zeitungen zu lesen, sich Klatsch und Tratsch anzuhören und sich weltliche Fernsehprogramme anzusehen, als damit Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken. In der ersten Predigt, die ich von Johannes Matutis hörte, sagte er, dass die Bibel eine Gebrauchsanweisung für sein Leben sei. Ich lachte innerlich darüber. Ich nahm ihn nicht ernst. Schließlich war sie ja über 2000 Jahre alt. Aber ich habe mit der Zeit meine Meinung darüber geändert. Ich bin zur Einsicht gekommen, dass er recht hatte. Menschen, die im Glauben und Leben einige Schritte weiter sind, können andere Menschen helfen. Für wen könntest du heute ein Schrittmacher sein? Für wen könntest du heute ein geistlicher Vater oder geistliche Mutter sein? Du sollst die Werke Jesus tun. In Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. In Lukas 10, Vers 9 sagt er, heilt Kranke und sagt den Menschen, das Reich Gottes ist nah. Zuerst aber musst du selber daran glauben, daran teilhaben, davon erfüllt sein. Dann erst kannst du es den anderen weitergeben. Mache deine Bestimmung fest. Und wenn es noch nicht so ist, dann bitte den Herrn darum. Dann suche und forsche, wie du dahin kommen kannst. Dann ringe und kämpfe, bis es einen Durchbruch gibt. Im 1. Korinther 15, Vers 50, 51 heißt es, Brüder und Schwestern, das ist ganz sicher, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Und in Vers 57, 58 steht, Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg geschenkt hat. Und darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Und darum sage ich auch heute, wenn du ein Problem hast, hole dir Rat aus der Bibel. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, jeden Tag mit dem Lesen des Wortes Gottes zu beginnen und den Tag auch damit zu beenden. Wenn du dich aber dafür entscheidest, dich geistig mit der Flasche füttern zu lassen und nach dem Nuckel schreist und keine Anstrengung machst, dich aus dem Wort Gottes selbst zu ernähren, wirst du nicht ein Baum werden, der am Wasser des Lebens gepflanzt ist. Deine Wurzeln werden nicht tief sein. Du bist dann nur ein Flachwurzler. Deine Zweige werden nicht hochragen. Du wirst nicht stark genug sein, um den bösen Winden, die um dich herum wehen, zu widerstehen. Über das Wort Gottes nachzudenken, ist der Schlüssel, um ein grüner Baum inmitten eines dürren und vertrockneten Landes zu sein. In Psalm 1 steht ganz deutlich, dass du fruchtbar sein wirst. Es wird dir wohl ergehen. In Galater 6 steht, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, wird er ernten. Denn wenn er auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben erhalten. Lasst uns aber im Guten nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Preist den Herrn. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Meine lieben Geschwister, es gibt nichts, womit man Liebe kaufen kann. Nur einer hat seine Liebe unter wirklichen Beweis gestellt und hat sie sogar mit dem Tode bezahlt. Und das war der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er hat dich und mich und jeden Einzelnen ohne Vorbehalt lieb. Alles hat er für die, die er suchte, hingegeben. Allen Besitz, alle Herrlichkeit, allen Reichtum, den er hatte, gab er auf, um uns aus unserer Schuld zu retten. Wer diese Liebe an sich erfahren hat, wird sein Leben lang dem danken, der sich aus echter Liebe für dich hingab. Ich möchte jetzt noch mit den Psalm 116 lesen, weil der mir so sehr ins Herz ging. Und eigentlich sage ich, mein Psalm. Darin heißt es, ich liebe den Herrn, denn er hört mich. Wenn ich zu ihm um Hilfe schreie, er hat ein offenes Ohr für mich. Darum bete ich zu ihm, solange ich lebe. Ich war gefangen in den Fesseln des Todes. Die Schrecken der Totenwelt griffen nach mir. Angst und Verzweiflung quälten mich. Da schrie ich zu ihm, Herr, rette mein Leben. Der Herr ist gütig und gerecht. Voll Erbarmen ist unser Gott. Der Herr schützt alle, die sich selbst nicht helfen können. Ich war schwach, aber er hat mir geholfen. Und nun kann ich wieder zur Ruhe kommen, denn der Herr ist gut zu mir gewesen. Herr, du hast mich gerettet vom drohenden Tod. Du hast meine Tränen versiegen lassen und meine Füße zurückgehalten vor dem Abgrund. Ich darf in der Welt der Lebenden bleiben und in deiner Nähe weiterleben. Ich habe den Herrn vertraut, auch als ich klagte. Ich liege ganz am Boden. In meiner Ratlosigkeit sagte ich, auf keinen Menschen ist Verlass. Wie kann ich dem Herrn vergelten, was er für mich getan hat? Ich will ihn vor der Gemeinde rühmen und den Becher der Rettung erheben, um ihm zu danken. Preis den Herrn. Was ich ihm versprochen habe, löse ich ein in Gegenwart sein ganzes Volk. Der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Dafür ist ihm ihr Leben zu wertvoll. Herr, ich gehöre dir mit Leib und Leben und darum hast du mich vom Tod befreit. Ich bringe dir ein Dankopfer und bekenne vor allen, dass du zu deinem Namen stehst und hilfst. Und was ich dem Herrn versprochen habe, das löse ich ein in Gegenwart seines ganzen Volkes. Amen. Halleluja. Das ist für jeden so und jeder war schon mal. Und ich finde den wirklich, könnte jeden Tag. Mir geht es heute darum zu erkennen, dass Fehler und Schwächen zum Menschensein gehören. Aber trotzdem weiß, dass ich mit Gottes Hilfe einen positiven Beitrag in dieser Welt leisten kann. Amen. Meine Lieben, jeder kann heute damit anfangen, Spuren des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung zu legen. Vielleicht kannst du gerade heute jemand ein großer Ermutiger sein oder die Liebe Gottes in das eigene Leben hereinnehmen und sie dann an andere weiterzugeben. In Jesus Christus lädt Gott heute jeden Menschen, der heute sein Wort gehört hat, ein, in seiner liebenvollen Gemeinschaft mit ihm zurückzukehren. Denn er will uns segnen, auf dass wir den Segen weitergeben können. Danke, Herr, für deine Güte und Gnade und für deine Vergebung. Preis den Herrn. Wisst ihr, Gott bekommt die Kinder nicht durch die Geburt, sondern durch Tod und Auferstehung werden wir im Reich Gottes hineingeboren. So wie er Jesus erhöhte, so will er auch dich erhöhen. Er ging uns voraus. Wir sollen Jesus Nachfolger sein. Werdet also Jesus ähnlicher in eurem ganzen Leben. Wie war Jesus' Leben hier auf Erden? Er war in Niedrigkeit geboren. Er ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Von den Menschen verworfen, aber von Gott angenommen. Er suchte stets den Willen des Vaters. Er lebte und suchte nicht sich selbst, sondern stets Gott zu verherrlichen. Jesus war immer für die anderen da, wenn man ihn brauchte. Liebe Geschwister, lasst uns die Verhaltensweise Jesus lernen. Jesus sagte, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Meine Lieben, gehen wir doch bei Jesus in die Schule. In Hebräer 2, Vers 10 heißt es, Gott ist das Ziel aller Dinge. Nicht eine Organisation, nicht ein Werk, nicht eine Wahrheit, nicht eine Offenbarung, nicht eine Philosophie. Gott ist unser Ziel. Unser Leben ist nur sinnvoll, wenn wir in Gemeinschaft und Harmonie mit unserem Schöpfer leben. Und ich staune immer wieder, wie groß unser Gott ist. Dieses Wunderwerk Mensch erdacht und konstruiert hat. Wir sind die Krone der Schöpfung. Denk mal drüber nach. Preist den Herrn. Lob und Dank. Und ich bitte euch auch heute nochmals, sucht nicht nur seine Segnung, sondern ihn selbst. Sein Angesicht. Gott fragt dich heute, liebst du mich? Ich habe es auch nicht gerne, wenn meine Kinder nur zu mir kommen, wenn sie lediglich nur was von mir haben wollen. Wie lange ist es her, als du gesagt hast, ich will Gott ganz. Ich will eine echte Beziehung zu ihm. Denk mal drüber nach. Ja, Herr, wir wollen einfach deine Gegenwart. Wir sind hungrig nach dir. Wir wissen, dass wir nicht der Mittelpunkt der Welt sind. Aber wissen auch, dass wir wichtig sind. Denn Gott hat uns ins Leben gerufen. Und darum hat es einen Sinn, dass wir auf dieser Welt sind. Preis den Herrn. Und jetzt will ich mit einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer enden. Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. Ich befehle dir die meinen, ich befehle dir dieses Haus, diese Gemeinde, ich befehle dir mein Leib und meine Seele, alles in deine Hände. Gott, dein heiliger Name, sei gelobt. Amen. Preist den Herrn.